Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS2, Sie hören Kontext mit Sabine Bitter. In vielen Ländern haben mafiöse Organisationen Fuß gefasst. Die organisierte Kriminalität habe von der Globalisierung der letzten 20 Jahre ungemein profitiert, sagte britische Journalist Misha Glenny, der als Korrespondent für Südosteuropa für britische Medien tätig war. Glenny belegt diese These mit Fakten, die er in jahrelangen Recherchen zusammengetragen hat. In seinem Buch Mac Mafia gibt er nun Einblicke in die verbrecherische Schattenwirtschaft, von der auch demokratische Staaten zunehmend betroffen sind. Misha Glenny ist heute Gast in Kontext. Misha Glenny, der gut angezogene italienische Mafiaboss, der die Straßen von New York unsicher macht, ist eine verklärte Figur aus amerikanischen Gangsterfilmen. Wie sieht ein Mafioso im 21. Jahrhundert aus?
Nicht wie die traditionelle italienische Mafiosi. Ich würde sagen, man muss sich vorstellen, dass es jetzt um Riesenindustrien handelt. Und die Leute, die das Geschäft kontrollieren, sagen wir zum Beispiel Waffenhandel, sehen wie alle anderen Geschäftsleute aus. Zum Teil, weil sie sich als ganz anständig und respektabel ausgeben wollen. In diesem Industriezweig zum Beispiel, ich meine Waffenhandel, spielen eine ganz wichtige Rolle etwa die Piloten, die die Waffen nach Sierra Leone oder nach Afghanistan abliefern. Und deswegen ist es viel, viel wichtiger für die Bosse, eine verlässliche Lieferungsmannschaft zu haben. Aber natürlich gibt es immer noch auch solche Leute, die ein bisschen wie italienische Mafiose aussehen. Aber das findet man nicht nur im kriminellen Geschäft, aber im Alltag auch.
Misha Glenny als Korrespondent für britische Medien in Mitteleuropa und Südosteuropa, haben Sie über Jahre beobachtet, wie sich die organisierte Kriminalität in ganz Europa ausgebreitet hat. Sie stellen in Ihrem Buch fest, dass kriminelle Unternehmer vom politischen und wirtschaftlichen Umbruch 1989, vom Zusammenbruch des Kommunismus, profitiert haben. Wie kam es dazu?
Da gibt's eine ganz, ganz wichtige Sache. Es war nicht nur die Ideologie vom Kommunismus, die zusammenbrach damals. Es war auch zum großen Teil der Staat selbst in Osteuropa, der nicht mehr imstande war, seine normalen Funktionen auszuführen, etwa im Bereich Polizei oder Gerichtswesen. Also wir hatten so eine anarchieähnliche Situation in Osteuropa, wo die Stärksten einfach die Macht für sich selbst ergriffen haben. Das waren, sagen wir, in Bulgarien die Ringkämpfer und Gewichtheber, die vor dem Fall des Kommunismus die Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen gewonnen haben.
Spitzensportler.
Ja, Spitzensportler, die waren einfach die Celebrities des Kommunismus. Und die haben natürlich damals viel Geld vom Staat gekriegt. Und nach 89 gab es kein Geld mehr vom Staat. In Bulgarien war es 14.000 Mitglieder der Sicherheitskräfte, die ihre Jobs verloren haben. Und solche Leute wurden dann so eine Art neuer privatisierter Ordnungshüter. So ein Ordnungshütersystem des osteuropäischen Kapitalismus sind sie geworden. Und die Ringkämpfer auf der einen Seite und dann die ehemaligen Sicherheitskräfte auf der anderen Seite, die haben sich dann auch mit der neuen Klasse von Geschäftsleuten, von welchen die erfolgreichsten Oligarchen heißen, zusammengeschlossen. Ja. Also das waren die drei Stützpunkte des neuen Kapitalismus, was wir dann später Gangsterkapitalismus genannt haben.
Also Sie sagen, diese Kreise hätten bereits vor 1989 gemerkt, dass sich ein Handlungsspielraum für neue lukrative Geschäfte auftat, zum Beispiel in Bulgarien. Wie muss man sich das genau vorstellen? Das war ja vor der Wende, vor 1989.
Ja, ganz genau. Das war vor der Wende und wir sprechen jetzt von den Sicherheitskräften und vor allem von den Geheimdienstlern und auch von etlichen, gar nicht allen, aber von etlichen Mitgliedern der höchsten Ebene der Kommunistischen Partei. Ja. Sie haben verstanden, was Gorbatschow in Moskau in den 80er Jahren, also dem ehemaligen Führer von der sowjetischen Kommunistischen Partei, was er vorhatte und was die Implikationen seiner Politik war. Das heißt, dass der Kommunismus zu einem Ende kommt. Also sie haben sich eine Stelle gefunden, wobei sie in der ersten Startreihe sein würden, wenn der Kommunismus auseinanderkam. Und deswegen haben sie gleich am Anfang versuchen können, die Hauptmachtpositionen der neuen Gesellschaft zu übernehmen. Und sie haben ihre Netze ausgenutzt, sie haben alle die Verbindungen gehabt, nicht nur im Inland, aber was Bulgarien zum Beispiel betrifft, da gab es der ehemalige führende Kommunist Andrei Lukanov, der auch ein Riesennetz mit Politikern und Geheimdiensten in Moskau hatte. Er hatte auch Kontakte zu führenden Geschäftsleuten im Westen und sie haben alle diese Verbindungen ausgenutzt, um ihre führende Position in der neuen Gesellschaft zu festigen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass der bulgarische Geheimdienst 1986 schon nach einem neuen Dekret die erste Firma gegründet hat und ein Jahr später waren bereits 90% der Aktiengesellschaften in den Händen des Geheimdienstes. Da sprechen Sie von Bulgarien. War das auch in anderen Ländern in Mittel- und Osteuropa der Fall?
Sicherlich in Polen gibt es den Fall der sogenannten Red Directors, rote Geschäftsführer in den Fabriken. Und die haben sich mit den Gangsters zusammengeschlossen. Das war überall der Fall in der ehemaligen Sowjetunion. Die KGBler waren immer in den 90er Jahren den Gangsters und den Oligarchen unterlegen. Mit dem Aufstieg von Putin hat sich das grundsätzlich geändert. Jetzt hat die ehemalige KGB, wo natürlich Putin gearbeitet hat, die mehr oder weniger volle Kontrolle über die Machtstrukturen in Russland. In Bulgarien, die Sicherheitskräfte haben eine wichtige Rolle gespielt, aber es ist immer noch die Politiker und die Gangsters, die eigentlich alles im Griff haben da. Also es hat sich kulturell gewechselt vom Land zu Land. Aber im Grunde hat man eine Konstellierung, diese drei Stütze, Sicherheitskräfte, Gangsters, ehemalige Sportler und so weiter und dann die Politiker der kommunistischen Ära.
Nun gibt es ja bestimmte Wirtschaftszweige, die anfällig dafür sind, dass sie mafiös organisiert werden. Was würden Sie sagen, welche Wirtschaftszweige sind heute stark mafiös unterwandert?
Am Anfang gab es überhaupt keine Differenzierung zwischen illegalen und legalen Märkten. Ich habe lang darüber gesprochen mit einem opportunistischen, würde ich ihn beschreiben, amerikanischen Geschäftsmann, der mittendrin war in Russland. Und er meinte, dass in den ersten 5, 6 Jahren oder so des neuen Russlands hätte sich nichts in der Wirtschaft bewegen können ohne die Mafia. Sie liefen alles, sagte er, ich habe hier ein Zitat, ob Nahrungsmittel, Möbel, Rauschgift oder Frauen. Ich meine, dass dies eine zentrale Beobachtung war. Weil die Gangsters alles kontrollierten, waren die Märkte nicht von irgendwelcher Moralität bestimmt, sondern vom Gewinn. Und alles war verwickelt in diesem System, so dass zum Beispiel die Rote Armee lieferte Heroin und illegalen Kaviar vom Süden nach Moskau und dann weiter nach Westeuropa. Es war ganz, ganz logisch. Der Staat zahlte die Armee fast nichts. Und woher sonst wollten die Generale ihr Geld kriegen? Was heute betrifft, vor allem in den Ländern, die jetzt Mitglieder der Europäischen Union sind, haben wir eine Verringerung der illegalen Aktivität bemerkt. Nicht eine Riesenverringerung, aber das ist meiner Ansicht nach ein Beginn eines Prozesses, wobei die organisierte Kriminalität immer weniger Einfluss auf diesen Gesellschaften haben werden, obwohl natürlich es sind immer mehr reiche Leute in diesen Ländern und das heißt, dass die Konsumierung von illegalen Waren werden sich in diesen Ländern steigen. Das heißt, es zieht sich ein Wandel durch. Zum Beispiel Bulgarien war ein Herstellungsland von Kriminalität. Es wird langsam in den nächsten 20, 30 Jahren ein Konsumentenland von illegalen Waren.
Sie sagen in Ihrem Buch ja auch, dass auch westeuropäische Länder sehr stark von diesen illegalen Geschäften profitiert haben. Um welche Produkte handelt es sich da vor allem?
Im Grunde handelt es sich um Rauschgift, handelt es sich um Frauen, also Frauenhandel. Aber es gibt auch Luxusgüter, zum Beispiel Kaviar, isst man viel in Westeuropa und das Großteil davon ist illegal in die EU transportiert. Wir sehen organisierte Kriminalität nicht so stark wie in den Ländern, wo produziert wird oder wo verteilt wird. Weil in den Ländern, sagen wir in Afghanistan oder am Balkan, muss man den Staat teilweise im Griff haben. In Zürich oder in London oder in anderen Großstädten, wir sind die Konsumenten dieser Produkte, also man sieht sie ab und zu um die Bahnhöfe zum Beispiel. Aber außer in Italien sind unsere Staaten von der organisierten Kriminalität nicht unterwandert im Westen. Und diese Unterwanderung ist nur ganz kritisch in den armeren Ländern, wo man die illegalen Waren herstellt, wie zum Beispiel Kolumbien oder Afghanistan. Also ich schätze, dass es um die 15% des Bruttosozialprodukts der Welt ist. Das muss ich aber erklären, was ich damit meine. Wenn wir davon sprechen, wir müssen aufpassen. Ich spreche nicht nur von kriminellen Handel in dieser Zahl, aber da muss ich auch einschließen die Gewinne von Korruption, die die UNO zum Beispiel jetzt schätzt zwischen 2 und 3 Billionen Dollar wert ist, weltweit. Ja? Und die Korruption funktioniert dann als Beschleuniger von kriminellen Geschäften, die Gewinne dann vervielfachen kann. Ich schließe auch ein Steuerhinterziehung und Großunternehmensbetrug. Und ich schließe ein, die Gangsters und die Betrüger in der legitimen Wirtschaft, die benutzen das internationale Finanz- und Bankenwesen, um ihr Geld zu waschen und zugänglich zu machen. Und das ist ein Kern, auch für die Bekämpfung des organisierten Verbrechens. Wir brauchen mehr Transparenz und bessere Überwachung des internationalen Finanzsystems. Und das passt jetzt sehr, sehr in die Politik wegen des Kollapses, des Zusammenbruchs des internationalen Finanzwesens in der legitimen Wirtschaft. Jetzt haben wir eine politische Chance, diese Situation auszunutzen, um Geldwäscherei grundsätzlich schwieriger zu machen.
Die Schweiz gehört ja zu den wichtigsten Finanzplätzen weltweit. Was würden Sie von einem Land wie der Schweiz erwarten in diesem Zusammenhang?
Ich würde sagen, also die Schweiz ist immer noch ein Ort, wo Gangsters und kriminelle, verbrecherische Organisationen aussuchen, um ihr Geld zu waschen. Und es geht jetzt über die Kontrolle der etablierten Banken in der Schweiz. Ich kann hier keine Namen nennen, wegen Verleumdungsgesetze und so weiter. Aber die Polizei weiß ganz genau, dass etliche Institutionen regelmäßig als Geldwäschereiinstitutionen ausgenutzt würden. Für mich war es eine große Enttäuschung, dass die britische Regierung die Untersuchung unserer Firma BAE Systems in einem Korruptionsskandal mit Saudi-Arabien beendet haben, bevor eigentlich die Untersuchung beendet war. Wir waren eben im Begriff, die Dokumentierung aus dem Schweizer Bankensystem zu bekommen, zum ersten Mal in einem Riesenfall. Und weil die britische Regierung gefürchtet hat, was diese Dokumentierung zeigen würde, haben sie den ganzen Fall storniert. Aber wenn Obama als Präsident tätig wird im Neujahr, er wird ganz am Anfang versuchen, eine neue Regulierung des internationalen Finanzwesens einzuführen. Und in diese Politik müssen wir die Geldwäscherei einschließen und die Schweiz muss in erster Reihe stehen in diese Sache.
Mischa Glenny, Sie haben von Schweizer Banken gesprochen. Geht es um die Banken, die beiden großen Banken, die jetzt in die Finanzkrise geraten sind?
Nein, die habe ich in diesem Fall nicht gemeint. Aber es kommt so ungefähr in 6 Wochen ein Bericht heraus von Global Witness. Das ist eine ganz interessante NGO, Non-Government Organization, die eine Untersuchung von dem Weltbankensystem gemacht haben und die Beziehung zwischen Großbanken und vor allem Kriminellen in der dritten Welt gemacht haben. Und die Schweiz ist eine der Länder, die ganz klar involviert ist.
Mischa Glenny, Sie haben die Finanzkrise angesprochen. Sie haben festgestellt, wie sich das organisierte Verbrechen in den letzten 20 Jahren ausgedehnt hat, auch in Europa. Würden Sie sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Finanzkrise und der Ausbreitung illegaler Geschäfte?
Ja, natürlich. Es handelt sich jetzt um die Globalisierung selbst, ja. Dabei meine ich die Liberalisierung von internationalen Finanz- und Handelsmärkten. Das kam aber 2 oder 3 Jahre vor dem Fall des Kommunismus. Als Folge dieser Schritte wuchs der Welthandel in einem Riesenausmaß. Es gab neue Märkte in Ländern, die früher einfach von der Außenwelt geschlossen waren. Während eines solchen Übergangs gibt es dann große Möglichkeiten, das Vakuum an Recht und Ordnung auszunutzen, um in kriminelle Geschäfte einzusteigen. Und weil die Regulierung von Banken und Finanzwesen eben in solchen Ländern so schwach waren, war das auch ein Bestandteil dieser Entwicklung. Man hat nie so viel Geld gewaschen wie in den 90er Jahren. Das hat sich etwas verändert seit 9/11, seit 2001 und der Angriff auf New York, aber es ist immer noch ziemlich leicht zu machen, weil unsere Regulierung nicht weltweit ist. Es sind Differenzen zwischen den Banking-Regelungen in etlichen Teilen der Welt. Und das können Gangsters ausnutzen. Und deswegen, wenn wir jetzt unsere Bankensysteme und Finanzsystem neu regulieren, müssen wir das weltweit machen.
Das heißt umgekehrt, dass eine solche weltweite Regulierung eben auch mafiöse Geschäfte unterbinden würde, stärker als bisher.
Ja, also wenn wir das auslassen, ist das fast hoffnungslos. In etlichen Ländern sind die Gangsters wie am Anfang in Osteuropa irrsinnig wichtig, indem dass die Wirtschaft kontrollieren. Und ohne die Mafias passiert einfach nichts, ja. Und in dem Sinn können sie auch eine positive gesellschaftliche Impact haben. Wir haben das gesehen zum Beispiel in Albanien. Wenn man jetzt nach Tirana fährt, sieht man überall große Wohnhäuser mit vielen, vielen Wohnungen drinnen. Für Tirana war das lebenswichtig, weil da gab es einen Zustrom von Leuten vom Lande nach dem Fall des Kommunismus und die müssen irgendwo in Tirana wohnen. Und alle diese Wohnhäuser sind von Mafiosi gebaut worden. Sie wollten sich respektabel machen und sie haben das durch die Bauindustrie gemacht. Diese Wohnhäuser werden stehen jahrelang nach dem Tod der Mafiosi. Sie haben eine positive Rolle gewissermaßen gespielt. Aber man kann das übertreiben. Und natürlich, man will nicht eine Gesellschaft aufbauen auf solche korrupten kriminellen Geschäften.
Mischa Glenny, Sie haben es angesprochen, in vielen osteuropäischen Ländern, auch in Russland, sind in den 1990er Jahren viele Leute mit illegalen Geschäften sehr reich geworden. In Moskau Anfang der 90er Jahre hat man plötzlich auffallend viele weiße Mercedes herumfahren gesehen, wie in keiner anderen europäischen Stadt. Was ist in der Zwischenzeit aus all diesen Neureichen geworden? Können Sie da auch Entwicklungsgeschichten feststellen?
Die Oligarchen haben wirklich Russland damals kontrolliert, bis Putin. Putin hat dann die Staatsmacht von Russland gestärkt und diesen Leuten ein Angebot gemacht. Er sagte, wenn sie mit mir arbeiten und tun, was ich will und mich politisch nicht bedrohen, dann können sie bleiben und können sie ihr Geld behalten. Wenn Sie mich aber politisch bedrohen, dann werde ich Sie vernichten. Sie haben mit Putin zusammengearbeitet und das Geld behalten. Was wir aber jetzt sehen, ist, dass ein Teil des Geldes der Oligarchen Spekulantengeld ist, so wie bei den Hedgefonds in Amerika oder in Europa. Und mit dem Krach des internationalen Finanzsystems haben sie irrsinnig viel Geld verloren. Und Russland muss jetzt die Oligarchen unterstützen. Also das ist eine schwere Lektüre für die neuen Russen, dass der Kapitalismus auch harte Zeiten erleben kann. Die russische Regierung muss jetzt irrsinnig viel Geld ausgeben, um die Oligarchen zu unterstützen. Und eine Wirtschaftspolitik, die sich auf solchen Wirtschaftsreichen aufgebaut worden ist, ist natürlich in Gefahr bei großen Krisen.
In einem Gebiet im ehemaligen Jugoslawien hat sich die organisierte Kriminalität nach dem Zusammenbruch des Kommunismus stärker ausgebreitet als in anderen Ländern Osteuropas, schreiben Sie. Warum?
Ja, auf dem Balkan hat das organisierte Verbrechen die nationalistischen Spannungen in Jugoslawien ganz klar ausgenutzt, um Geld zu schaffen. Also ich habe lange Zeit die jugoslawische Geschichte berichtet für die BBC und kannte das Land gut. Ich spreche selber kroatisch und so weiter und wusste, was sich da abspielt, mehr oder weniger. Aber trotzdem in der Forschung für dieses Buch habe ich meine Position geändert. Dieser Krieg ist meiner Ansicht nach eine Gruppierung von Leuten von allen ehemaligen Republiken von Jugoslawien, die Geld schaffen wollte und die eine nationalistische Psychose gefordert hat, um das Geld zu machen.
Das heißt, der Nationalismus wurde regelrecht geschürt und der Krieg im ehemaligen Jugoslawien, so sagen Sie, das waren Ablenkungsmanöver für den Aufbau einer kriminellen Schattenwirtschaft.
Absolut. Und das sieht man, die haben zusammengearbeitet, zum Beispiel Kroaten und Serben. Der Mann, der Zoran Djindjic, den Premierminister von Serbien in 2003 ermordet hat, der war ein klassischer serbischer Nationalist, paramilitärischer Führer und so weiter. Der ist von Kroaten, von seinen Kollegen in Kroatien, auch ehemalige Legionäre von der französischen Foreign Legion. Sie haben ihn behütet. Arkan hatte Beziehungen zu albanischen Heroinhändlern in Kosovo zum Beispiel. Also er hat auf der einen Seite Albaner denunziert als Untermenschen, auf der anderen Seite hat er Geschäfte gemacht mit den Albanern mit Heroin. Also das eigentliche Ziel solcher Leute war, Geld zu schaffen und irrsinnig reich zu werden. Auf einmal ist am Balkan so ein panbalkanischer Mafia aufgewachsen. Also Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Albanien, Mazedonien, sogar Griechenland in der EU. Alle die Mafias haben sich zusammengestellt, um die Waren nach Jugoslawien zu liefern und dann weiter in die EU. Es war einfach ein Albtraum, was sich da abspielte.
Mischa Glenny, Sie sagen weiter, mit der Neuordnung Europas nach 1989 hätten wir es heute mit Verbrechen aus einem Teil der Welt zu tun, von dem wir viel zu wenig wissen. Sie zeigen dies am Anfang Ihres Buches am Beispiel von Tschetschenien auf und erzählen die verwickelte Geschichte zweier Brüder, die nach London kamen, um im Auftrag des tschetschenischen Präsidenten Geld und Papiere für den neuen Staat zu drucken.
Da gab es auch eine persönliche Dimension zu dieser Geschichte, weil ein Opfer der Geschichte, ein Mordopfer, war eine ganz unschuldige Frau, englische Frau, die Tochter meines ehemaligen Professors an der Uni in Bristol war. Und es war eben für die Polizei in England einfach unmöglich zu verstehen, alle diese Beziehungen, Verbindungen zwischen Armenien, Tschetschens, Aserbaidschanis und Russen, die London als Schauplatz, als Kriegsplatz auserwählt haben, weil hier das Geld war und sie wollten Waffen kaufen und so weiter und so fort. Wir haben die Kapazität nicht gehabt, polizeilich solchen Sachen überhaupt zu verstehen. Und das sieht man in den letzten 20 Jahren ganz klar, dass die Polizei, ob in der Schweiz, ob in Großbritannien, ob in Amerika, irgendwo, können einfach nicht verstehen, was alle diese Verbindungen sind. Und natürlich, Zusammenarbeit zwischen der Polizei in etlichen Ländern ist immer noch viel, viel langsamer als die Zusammenarbeit für die Gangsters derselben Länder.
Werden Sie von Polizeibehörden angefragt um Informationen?
Ja, am Anfang habe ich gehört von einem Freund, dass tatsächlich der britische Intelligence Service, MI6, also mich überwacht hat, weil ich dieses Thema recherchierte. Seitdem, also nach der Veröffentlichung des Buchs, habe ich mit höheren Instanzen der Polizei in Washington und in London gesprochen und nur meine Schlüsse diskutiert und ich habe daraus Informationen gekriegt, dasselbe. Ich möchte aber nicht zu sehr auf der einen oder anderen Seite stehen, weil ich habe Zugang immer noch zu etlichen Gangsters und die sind für mich auch sehr, sehr wichtig als Quellen für meine journalistische Arbeit.
Sie sagen, Sie haben Kontakte zu Vertretern mafiöser Organisationen, auch zu Tätern in diesem System. Wie kommen Sie an diese Leute heran?
Das war ganz, ganz wichtig für mich. Also wenn ich ein Buch über die neuen Gangster schreiben wollte, da dachte ich mir am Anfang, ich muss diese Leute kennenlernen, weil sonst würde ich selbst das Buch als nicht authentisch betrachten. Also ich habe sie ausgesucht. Das war schwer. In etlichen Fällen dauerte das Monate, bevor ich an sie kam. Sie haben alle gefragt, wer ich bin und was ich tue und so weiter und so fort. Aber manche haben verlangt, dass sie einen Telefax schicken mit den Fragen, was ich tue, warum. Manche aber waren sehr, sehr nett zu mir, sehr, sehr hilfsbereit und sie haben viel gesprochen. Es war ganz anders von Ort zu Ort. Also das war teilweise kulturell bestimmt. In Brasilien zum Beispiel, wo ich Computerverbrechen erforscht habe, unter anderem, da haben alle mit mir sprechen wollen. Gangsters, Polizei, Anwälte, Professoren, egal. In Dubai zum Beispiel, wo ich natürlich das Geldwäscherei erforscht habe, da hat niemand mit mir sprechen wollen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.